ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM. Heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Arabischer Frühling, Waffenlieferungen in Konfliktregionen und die Rolle von Minderheiten. Ein Blick ins nördliche Afrika. Zahllose Verletzte durch Einsatz von Pfefferspray. Eine E-Petition will den exzessiven Einsatz der neuen Polizeiwaffe zum Thema machen. 100 Meilen Ernährung mag trendy sein, dessen ungeachtet expandieren weltweite Lebensmittelkonzerne wie Nestlé oder Philip Morris. Ein Blick auf die Erklärung von Bern. Und zum Schluss noch ein Blick auf die grüne Jugend, die sich kritisch zum grün, schwarz, gelb, roten Atomausstieg äußert. Das Erfreuliche am zutiefst unerfreulichen Thema Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, das Thema deutsche Waffenexporte in Konfliktregionen, ist mal wieder in der Öffentlichkeit. Diesmal ist der Fokus auf Saudi-Arabien gerichtet, wird quer durch die Parteienlandschaft kritisiert, dass deutsche Waffen an ein Regime geliefert werden, das sich erst kürzlich wieder disqualifiziert hat in Sachen Menschenrechte. Aber auch ohne diesen Einzelfall darf nicht übersehen werden, es ist deutsche Tradition, in Konfliktregionen gern beide Seiten mit Waffen zu bedienen. In diesem Fall sei nur darauf hingewiesen, dass, nur als Beispiele, auch Israel und Iran regelmäßig mit deutscher Militär-Hightech zum Teil sogar beschenkt werden, obwohl wissend, dass alle genannten Regierungen gelinde gesagt Konfliktparteien sind. Wirklich erfreulich hingegen in der genannten Region die Aktivitäten der Basis- und Friedensgruppen, zusammengefasst unter dem Titel Arabischer Frühling. Bei aller Bewunderung für den Mut, gerade der Jugend in den arabischen Staaten und der Freude über den Erfolg der Demonstrierenden in Ägypten und Tunesien, vielleicht ja auch im Jemen, bei allem Respekt hierfür darf allerdings die Situation der Minderheiten, der religiösen wie auch marginalisierter Volksgruppen, nicht aus dem Auge geraten. Um sie geht es in dem Interview, das Radio Lora aus München mit dem Afrika-Referenten der Gesellschaft für bedrohte Völker, Ulrich Delius, geführt hat. Zunächst die Frage: Der marokkanische König ließ letzten Freitag über eine neue Verfassung abstimmen. Ist in Sachen Menschen- und Minderheitenrechte dieses Referendum ein Schritt nach vorn?
Einerseits heißt es, soll jetzt zum Beispiel die Sprache der Berber, das ist die größte Bevölkerungsgruppe, vor allen Dingen in Bergregionen Marokkos offiziell anerkannt werden. Das ist natürlich eine positive Entwicklung, aber es ist auch in gewisser Weise ein Köder, weil dieser Vorstoß des marokkanischen Königs doch zu offensichtlich ist in seiner Intention, vor allen Dingen für den eigenen Machterhalt alle Bedingungen zu schaffen, dass der auch zukünftig gesichert sein wird. Und so versucht er, Köder auszuwerfen in verschiedene Richtungen in der Bevölkerung, um auf jeden Fall zu verhindern, dass die Wahlbeteiligung oder die Beteiligung an diesem Referendum so gering ausfällt, dass es eben einen negativen Eindruck erweckt, weil ganz klar ist, dass es wohl eine Mehrheit geben wird in diesem Referendum. Fast alle marokkanischen Parteien, alles was so Rang und Namen hat in Marokko, haben brav in der Öffentlichkeit immer wieder beteuert, ja, das wäre schon ganz gut. Nur alle Analysten sind sich eigentlich einig, sehr viel Änderung wird es in Marokko nicht geben, sehr viel mehr Demokratie wird es auch nicht geben und es gibt eben massive Proteste derjenigen, vor allen Dingen der jüngeren Leute, die zum Boykott dieses Referendums aufgerufen haben, weil sie gesagt haben, letztlich ist das eine große Täuschung der internationalen Öffentlichkeit und es geht eben Mohammed VI. Eigentlich nur darum, seine eigene Macht möglichst breit zu sichern und langfristig zu sichern. Und da macht er kleine Konzessionen, aber die ändern nichts daran, dass letztlich er noch immer derjenige sein wird, der das Sagen hat im Land. Also da haben wir einfach auch einen seltsamen Blick auf Marokko, dass sehr viele Menschen hier in Europa, die sich gar nicht vergegenwärtigen, wie umstritten diese Person letztlich dann auch in Marokko ist.
Die blutige Ausgabe desselben Prinzips haben wir dann in Syrien, ne?
Ja, in Syrien, wobei eine Verbindung gibt es irgendwo dann schon zwischen Syrien und Marokko. In beiden Fällen ist die internationale Staatengemeinschaft nur allzu sehr bedacht, möglichst nicht zu viel Veränderungen zu haben. Also man will weder einen richtigen Regimewechsel in Syrien haben, noch will man einen richtigen Regimewechsel in Marokko haben.
Gerade in Deutschland nicht, wenn ich mich daran erinnere, dass die Außenminister zuletzt Walter Steinmeier, aber auch Westerwelle immer wieder massiv darauf gedrungen haben, mit Syrien zu sprechen, nett zu sein, Syrien einzubinden, ihnen entgegenzukommen.
Ja, es ist also eine lange Politik sozusagen des Taktierens in der Region, wo man dann mehr immer wieder das breite Spektrum im Blick hatte, was für eine Bedeutung hat Syrien oder könnte Syrien spielen im Friedensprozess im Nahen Osten und sich herzlich wenig darum gekümmert hat, wie es im eigenen Land zugeht. Also im Prinzip immer wieder die gleichen Punkte, die man auch zu Ägypten, zu Tunesien, zu Libyen kritisiert hat, das mangelnde Interesse eigentlich unserer Regierenden an den Regierungsformen in dieser Potentaten in Nordafrika und im Nahen Osten.
Wobei ja sein Umgang mit der kurdischen Minderheit bereits Rückschlüsse zuließ auf das, was er inzwischen mit weiten Teilen der angeblich oder potenziell oppositionellen Bevölkerung veranstaltet.
Ja, natürlich, es ist fatal und Kurden sind da auch hin und her gerissen, wie sie sich verhalten sollen. Der versteht das momentan sehr geschickt, einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen und Christen zählen da mit dazu, denen er vor Augen führt, wenn ihr jetzt auf die Straße geht, dann wisst ihr nicht, was danach kommt, ob es nicht noch schlimmer wird für euch. Und wenn jetzt zum Beispiel Christen in Syrien ihren Blick nach Ägypten wenden, naja, dann werden sie auch nachdenklich und fragen, war es das? Ist das die Revolution? Was bedeutet Revolution für uns als Minderheit in einem mehr muslimisch geprägten Land zu leben?
Wie ist denn da vor Ort jetzt eigentlich in Kairo, anderen Städten die Situation für die Kopten? Das Militär hat ja zunächst einmal, zumindest nach außen, sich sehr demonstrativ vor die Christen gestellt und gesagt, man werde mit allen Mitteln diese Gewalttaten bekämpfen.
Ja, das war eine Botschaft, aber es gab gleichzeitig auch andere Botschaften, wo zum Beispiel Militärs auch recht drastisch vorgingen gegen Klöster der Kopten, weil sie einfach der Meinung waren, dass sie alleine für den Schutz zuständig seien und Kopten sich zurückhalten sollten, sich selber zu verteidigen und zu sichern. Und es gibt sehr viele Übergriffe, auch heute noch in Oberägypten. Es gibt auch Übergriffe in Kairo zum Teil und in Alexandria, aber eben nicht nur auf Kopten, sondern zum Beispiel auch auf muslimische Sufis, die vor allen Dingen Übergriffen von Salafisten ausgesetzt sind.
Wie ist es mit den Beduinen in Ägypten?
Ja, die Beduinen, da hat sich ein bisschen was verbessert, insofern, als dass sie also ein unheimlich schwieriges Verhältnis, vor allen Dingen die Beduinen auf dem Sinai, ein sehr schwieriges Verhältnis zum Mubarak-Regime hatten. Die Mubarak hatte mehrere tausend von ihnen inhaftieren lassen unter Antiterrorverdacht. Und da hat sich schon etwas Entspannung gezeigt, weil sich das neue Regime doch sehr darum bemüht hat, da also die Wogen zu glätten, weil eben viele Beduinen auf dem Sinai sagten, warum sind wir sozusagen Hauptsündenbock der schwierigen Entwicklung auf dem Sinai, warum werden wir dauernd inhaftiert und warum gibt es keinerlei Nachrichten von unseren inhaftierten Angehörigen. Da sind sehr viele Leute freigelassen worden in den letzten Monaten. Das war zumindest eine positive Entwicklung. Aber das ändert nichts daran, dass die soziale Situation vor allen Dingen der Beduinen im Norden des Sinai, die also in der Nähe des Gazastreifens leben, katastrophal ist und dass da dringend etwas getan werden muss, weil das letztlich ja wie ein Vulkan ist, ein Pulverfass.
Noch bis morgen Mittwoch kann online eine Petition unterzeichnet werden, in der der Bundestag aufgefordert wird, den Gebrauch von Pfefferspray seitens der Polizei stark einzuschränken. Zum Hintergrund: immer häufiger verwendet die Polizei Reizgas mit Chili drin, auch Pfefferspray genannt. Die Folge: massenhaft verletzte DemonstrantInnen, Augenverletzungen, Schockzustände. Zuletzt vergangenen Oktober bei den Protesten gegen Stuttgart 21 und im November gegen den Castortransport nach Gorleben. Nach Aussagen der Herstellerfirmen hat Pfefferspray eine sofortige Mannstoppwirkung und macht den Angreifer sofort kampfunfähig. Die Partei Die Linke kritisiert den inflationären Einsatz von Pfefferspray, vor allem bei Demonstrationen, und fordert ein Verbot. Gerade in Stuttgart sei Pfefferspray in riesigen Mengen unterschiedslos und willkürlich eingesetzt worden. Und Pfefferspray ist medizinisch bei weitem nicht so harmlos, wie es zunächst klingt. Den Link zu medizinischen Gutachten zum Thema findet ihr auf unserer Website, die Hinweise am Ende unserer Sendung. Hier nun ein Interview von Radio Dreiklang aus Freiburg mit Roland Laich. Er ist Initiator der Petition und Mitglied der Göttinger Gruppe BürgerInnen beobachten Polizei und Justiz. Zunächst an ihn die Frage, warum die Beteiligung an der Petition bisher eher gering ist.
Die Berichterstattung einerseits in der Presse über solche Fälle ist ja ziemlich dünn. Und wir haben jetzt auch gerade festgestellt, zum Beispiel im Diskussionsforum von der Bundestagspetition, dass doch die vorherrschende öffentliche Meinung ist, dass wenn jemand von der Polizei verletzt wird, dass er oder sie das ja auch irgendwie verdient haben muss. Also da gibt es so ein Bild von Krawallmachern auf Demonstrationen. Und wenn die Polizei dann, die muss da ja für Ordnung sorgen. Also und da wiederum ist das vorherrschende Bild, dass Pfefferspray offensichtlich ein sehr mildes Mittel ist. Also der niedersächsische Innenminister hat sogar letztens mal behauptet, es sei ein Naturprodukt, so wird es dann also verkauft. Nicht gesehen wird dabei, dass es eine sehr gefährliche Waffe ist. Es gab einige Todesfälle in den letzten Jahren. Und wir haben auch beobachtet, dass die Zahl der Verletzten auf Demonstrationen gerade durch den Pfefferspray-Einsatz enorm gestiegen ist gegenüber den klassischen Knüppeleinsätzen. Also Zahlen, wie wir sie vorhin nicht gesehen haben, die gehen manchmal also gleich in die Dutzende oder Hunderte. Und da gibt es eine Diskrepanz also offensichtlich in der öffentlichen Wahrnehmung und den realen Fakten aber.
In den letzten Monaten und auch im letzten Jahr hatte man ja das Gefühl, dass zum einen der Einsatz von Pfefferspray oder auch anderen Substanzen, die auch teilweise Wasserwerfern beigemischt werden oder in Granaten sind, im Zusammenhang mit großen Gipfelprotesten oder beispielsweise im Wendland bei den Castortransporten, aber jetzt auch im Zusammenhang mit Stuttgart 21 massiv ausgeweitet wurden und dass sich da doch auch eine gewisse Sensibilität, zumindest auch im Zusammenhang mit diesem Gutachten, was ja vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages verfasst wurde, breit gemacht hat. Das scheint sich jetzt aber noch nicht niedergeschlagen zu haben bei der Teilnahme in dieser Petition.
Ja, also wir haben den Eindruck so, der normale Bürger ist außer an den Brennpunkten, also wir haben natürlich gerade aus dem Wendland und sehr viele Unterstützungen auch aus Stuttgart bekommen. Das sieht man also schon deutlich. Da, wo die Menschen direkt betroffen sind, da ist die Sensibilisierung für das Thema da. Ansonsten gibt es aber noch scheint mir dieses Bild eines harmlosen Einsatzmittels sehr verbreitet zu sein. Jetzt hat gerade Amnesty vor ungefähr einer Woche unsere Petition als eine wichtige Initiative für eine notwendige Debatte bezeichnet. Also man sieht, die Petition ist ein Teil davon. So war es durchaus auch von uns gedacht, das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen für die Gefährlichkeit von Pfefferspray.
Wenn Sie jetzt Pfefferspray sagen, bezieht sich das dann ganz konkret nur auf dieses Pfefferspray, was quasi in der Hand versprüht wird, oder um alle verschiedenen Reizstoffe, die im Arsenal der Polizei quasi vertreten sind?
Also wir haben jetzt hier speziell Pfefferspray genommen, weil das aus verschiedenen Gründen gerade in den letzten Monaten und Jahren regelrecht eine Modewaffe geworden ist, um auf größere Demonstrationen von Seiten der Polizei zu reagieren. Das wirft natürlich grundsätzlich auch die Frage auf, dass die Polizei als politisches Unterdrückungs- und Verfolgungsinstrument eingesetzt wird, was ja eigentlich nicht sein kann in der Demokratie. Es scheint auch gerade deswegen so beliebt zu sein, weil damit so blutige Bilder vermieden werden können, wie man es aus Stuttgart gesehen haben oder wie man es früher 86 Wackersdorf oder sonst wo im Wendland da gesehen hat, wenn mit dem Polizeiknüppel reingedroschen wird, da fließt gerne Blut. Das sieht nicht schön aus in den Bildern im Fernsehen. Und seien sie noch so kurz und seien sie noch so falsch kommentiert in den Tagesnachrichten. Mit Pfefferspray kann man das vermeiden, da sieht man nicht die hohe Zahl von Verletzten. Da muss man also schon selber aufmerksam die Nachrichten verfolgen, um zu sehen, dass zum Beispiel im Wendland es mehrere hundert Verletzte durch Pfefferspray gegeben hat beim letzten Castor-Einsatz.
Ihre Petition richtet sich ja jetzt an den Bundestag und der möge beschließen, dass die Bundespolizei eben Pfefferspray nicht länger einsetzen soll oder nur noch in Notwehrsituationen. Die meisten Einsätze werden ja aber wahrscheinlich auf Landesebene stattfinden. Diese Einsätze werden von Ihrer Petition überhaupt nicht berücksichtigt.
Doch, werden sie schon. Also uns ist natürlich völlig klar, Bundestag kann nur auf Bundesebene Einfluss nehmen. Unsere Petition ist schon so formuliert, dass eben auch die Bundesebene nach ihren Möglichkeiten, Innenministerkonferenz, wie auch immer, Einfluss nehmen soll auf die Länderpolizeien.
Wir essen mehrmals täglich und kaufen regelmäßig ein. Dazu begeben wir uns meistens in einen Supermarkt, schauen die Regale an und entscheiden uns für gewisse Produkte. Aber wie oft überlegen wir, wie diese Produkte eigentlich hergestellt werden? Interessiert uns, woher der Zucker im Joghurt kommt oder welche Marke der Kaffee hat und aus welchem Land der stammt? Und wer weiß eigentlich so genau, was eine Marke wie zum Beispiel Nestlé oder Kraft überhaupt mit den Lebensmitteln macht, bevor ihr Name draufsteht? Antworten auf solche Fragen kennt Thomas Braunschweig. Er ist Fachmann für internationale Handelspolitik bei der Organisation Erklärung von Bern. Radio Rabe aus Bern wollte von ihm wissen, was eigentlich ein Nahrungsmittelkonzern genau tut.
Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Man muss da vorausschicken, dass wenn wir von der Nahrungsmittelbranche sprechen, dass diese Konzerne verstreut sind über die ganze Wertschöpfungskette. Das beginnt bei der Produktion des Saatgutes oder des genetischen Materials für die Nutztiere und hört dann auf, wenn es schlussendlich in den Detailhandel weitergegeben wird, das Nahrungsmittel.
Das tönt kompliziert und das ist es auch. Denn Essen ist heute eine Industrie. Die Milch kommt nicht direkt vom Kuhstall und bevor daraus Joghurt wird, passiert noch viel mehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie und wo sich die Nahrungsmittelkonzerne in die Lebensmittelproduktion einschalten. Thomas Braunschweig erklärt das Beispiel der Kaffeeproduktion bei der Firma Nestlé.
Kaffee produziert Nestlé noch nicht selber, aber hat die Kaffeeproduzenten und Produzentinnen sehr eng an sich gebunden, hat zum Teil eine Vertragsproduktion und nimmt diesen Kaffee von diesen Produzenten, Produzentinnen ab, stellt dann die Röstung sicher, den ganzen Transport, die Vermarktung des Kaffees, die Verpackung bis eben in den Laden oder in diesem Extremfall sogar auf Detailhandelsstufen, wo ja Nestlé über Nespresso eigene Läden betreibt.
Ähnlich funktioniert das auch bei der Produktion von Joghurt. Der Nahrungsmittelkonzern hat Verträge mit Bauern, welche die Milch liefern oder die Früchte. Es gibt auch Nahrungsmittelkonzerne, welche die Zutaten für ihre Produkte selber anbauen. Mit Bauernbetrieben, wie wir sie in der Schweiz kennen, habe das dann aber nicht mehr viel zu tun.
Das sind oft Mega-Landwirtschaftsbetriebe mit Tausenden bis Zehntausenden von Hektaren, wo mit riesen Maschinenparks sehr effizient Nahrungsmittel produziert werden. Da würde ich dann eher von landwirtschaftlichen Arbeiter und Arbeiterinnen sprechen. Und dann gibt es meistens noch so einen Farmmanager, der das Ganze koordiniert und organisiert. Also der Bauer, die Bäuerin, wie wir das so traditionell verstehen, das ist wahrscheinlich schon vergangene Zeit.
Diese industrialisierte Landwirtschaft findet sich vor allem in nördlichen Ländern, zum Beispiel in den USA. Kleinbäuerliche Betriebe hätten es schwierig, auf dem Markt zu bestehen, weil sie mit der effizienten Produktion und Verarbeitung der Großen nicht mithalten können. Für die ständige Verfügbarkeit von Rohstoffen wie Milch, Gemüse oder Getreide bestehen etliche Verträge zwischen den Bauern und den Konzernen. Diese Verträge beinhalten klare Vorgaben bezüglich Qualität und Quantität. Der Fachmann erklärt, was das heißt.
Das kann sehr stark in die Produktionsentscheid oder die Entscheidungsfreiheit dieser Produzierenden eingreifen. Das ist sicher eine als Einschränkung zu betrachten. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass solche Verträge durchaus attraktiv sein können für die Produzierenden, weil sie eben dann einen gesicherten Absatz haben. Und oft ist das auch verknüpft mit technischer Unterstützung in der Produktion dann.
Trotzdem, die Organisation Erklärung von Bern schaut kritisch auf die derzeitige Entwicklung im Nahrungsmittelsektor. Denn einerseits werden immer mehr Nahrungsmittel verkauft, andererseits werden diese Nahrungsmittel nur gerade von einer Handvoll Konzerne kontrolliert.
Die beunruhigende Nachricht ist eben, dass dieser Konzentrationsprozess fortschreitet und dass sowohl die Produzierenden wie Konsumierenden die Rechnung bezahlen von diesem Konzentrationsprozess. Und die großen Profiteure sind die wenigen Riesenkonzerne, die da zwischen den Produzenten und den Konsumentinnen stehen. Die Produzenten haben Nachteile, weil sie ihre Produktion nicht mehr an viele liefern können, zum Teil abhängig werden von einzelnen Großen, die den Markt dominieren, und die Konsumierenden werden benachteiligt, weil sie nicht mehr die Wahl haben.
Der Konzentrationsprozess im Nahrungsmittelbereich lasse sich nicht so schnell bremsen. Dahinter stünden wirtschaftliche und eben auch politische Interessen. Der Fachmann für internationale Handelspolitik sagt aber auch, dass die Marktkonzentration bei den Nahrungsmitteln nicht nur schlecht sein muss.
Das bedeutet ja teilweise auch Effizienzsteigerung. Wir müssen ja auch effizient Nahrungsmittel produzieren und verteilen. Aber es bedeutet eben gleichzeitig auch eine große Verlockung, diese Macht zu missbrauchen. Und dort ist eben dann höchste Zeit zu intervenieren oder das eben zu verhindern, dass diese Marktmacht missbraucht wird.
Die Grünen haben es geschafft, oder? Nach Jahrzehnten der Debatte und des Kampfes hat man eine überparteiliche Entscheidung für ein festes Datum zum Atomausstieg gefunden. Wer allerdings bereit ist, Meinungen jenseits von Presseerklärungen und Tagesschau zur Kenntnis zu nehmen, kennt auch die eklatanten Schwachstellen dieses sogenannten Konsens. Etwa, dass Energieerzeugung der Zukunft nicht nur dezentral sein kann, sondern ökonomisch und ökologisch viel sinnvoller, eigentlich ein Muss ist. Stichwort Stadtwerke zu Energielieferanten oder auch moderne Energienetzwerke, die geplanten gigantischen Überlandleitungen schlichtweg überflüssig werden lassen. Doch davon ist im sogenannten Ausstiegskonsens verständlicherweise keine Rede. Das nämlich würde die Macht der Energiemonopole massiv angreifen. Insofern sehen auch nicht alle Grünen einen Grund zum Feiern. Die Grüne Jugend Bayern etwa fordert ein früheres Ausstiegsdatum und andere Ausstiegsbedingungen. Die Sprecherin des Landesverbandes Dimitra Kostimpas im Gespräch mit Radio Z aus Nürnberg.
Sagen wir viele Jahre, 5 Jahre mehr oder weniger Atomkraft, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Hauptsache wir haben den Ausstieg, da widerspreche ich. Und zwar kommt es auf jeden Tag an, auf jedes Jahr Atomkraft, weil jedes Jahr Atomkraft, jeder Tag Atomkraft mehr bedeutet mehr Unsicherheit und mehr Atommüll. Und da wären wir ja eigentlich schon beim zweiten Punkt, nämlich beim Atommüll, beim Endlager. Wir haben de facto noch kein Endlager. Und auch das Papier, das die schwarz-gelbe Regierung vorgelegt hat, hat zwar eine ergebnisoffene Suche, was ja auch ein Erfolg auch von Winfried Kretschmann in den Verhandlungen war, mit drin, und zwar in der ganzen Bundesrepublik. Aber Gorleben als Endlager ist noch nicht ausgeschlossen. Und das halten wir für nicht tragbar. Denn Gorleben ist sowohl politisch als auch geologisch als Endlager einfach eine Katastrophe und muss rausgenommen werden aus der Suche. Genau, und das heißt, und auch ein möglicher Schwarzbau, der weitergehen könnte in Gorleben, muss verhindert werden. Ein anderer Punkt ist ja die Sicherheit. Also die Sicherheitsbestimmungen sind immer noch nicht verschärft worden, was Atommeiler angeht. aber auch ein ganz zentraler Punkt ist die Unumkehrbarkeit. Ich glaube nicht, dass der Atomkonsens, den wir jetzt haben, nicht unumkehrbar ist. Das heißt, bis 2022 wird der Bundestag noch ganze dreimal gewählt. Dreimal, in dem wieder ein völlig neuer Bundestag eine völlig neue Atompolitik beschließen kann. Und ich glaube, je früher wir aussteigen, desto sicherer und desto unumkehrbar ist. Weil unumkehrbar ist Atomkraft erst, wenn die Atommeile demontiert werden. Und deswegen finden wir das Papier, was Merkel vorgelegt hat, einfach eine energiepolitische Katastrophe.
Findest du, dass der Atomkonsens dem, wofür die Anti-AKW-Bewegung so lange gekämpft hat, gerecht wird?
Ich glaube, dass jetzt, dass es vorgelegt ist, nicht genug ist. Sogar Horst Seehofer hat gesagt, dass wir jetzt nicht mehr fragen müssen, was ist wahrscheinlich. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Atommeiler in die Luft geht, sondern jetzt müssen wir schauen, was ist möglich. Und möglich ist, wirklich früher auszusteigen als 2022. Es gibt sogar Leute, die sagen, man könnte sofort aussteigen. Auf jeden Fall sicher ist, man kann schon 2015, 2017 aussteigen. Und deswegen finde ich, dass das einfach nicht mutig genug ist, was da die Bundesregierung vorgelegt hat. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass dieser Konsens, dieser vermeintliche Konsens in Anführungszeichen, gar kein Konsens ist. Denn ein Konsens ist ja eigentlich was, wo man miteinander redet, wo man miteinander verhandelt. Und mit den Grünen und auch mit Leuten aus der Anti-AKW-Bewegung oder von den Umweltverbänden ist eben nicht geredet worden. Ja? Es gab eine relativ intransparente Ethikkommission und Papiere wurden immer in der Nacht in irgendwelchen Koalitionssitzungen geschrieben, aber einen tatsächlichen Dialog bei der Ausgestaltung des Gesetzes gab es nicht.
Die Zustimmung der Grünen wurde ja unter anderem damit begründet, dass der Atomausstieg ein urgrünes Thema ist. Kann man als Grüne einem Gesetz, das den Ausstieg aus der Atomkraft, egal wann und wie, zur Folge hat, seine Zustimmung überhaupt verweigern?
Ja klar, man muss sich ja angucken, Ausstieg ist nicht gleich Ausstieg. Das heißt, ein Papier, das keinen sicheren Ausstieg hat, das auch irgendwie keine wirkliche Endlagerlösung parat hat und keine richtigen Wandel hin zu erneuerbaren Energien mit drinstehen hat, den wir aber so dringend brauchen, wenn wir aussteigen wollen, den können wir, finde ich, gut nicht zustimmen. Ich meine, es gab schon oft auch Gesetze, wo die Grünen nicht zugestimmt haben, weil es ihnen nicht weit genug ging. Und das ist, was jetzt gemacht wird von der schwarz-gelben Regierung, ist meines Erachtens keine grüne Energiepolitik. Und deswegen finde ich, dass wir dem guten und bestens Gewissen nicht zustimmen hätten sollen. Ist ja jetzt schon passé.
Auch wenn der Bundesvorstand das vehement abstreitet, inwiefern ist die Zustimmung der Grünen zum Atomkonsens der Bundesregierung eine Annäherung an die Union und somit auch in gewisser Weise eine Öffnung hin zu einer schwarz-grünen Koalition?
Natürlich ist man da auch der CDU entgegengekommen bei der Zustimmung und hat quasi diesen vermeintlich gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens mitgetragen. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich eine Öffnung hin ist zu einer schwarz-grünen Koalition. Der Bundesvorstand hat ja auch nochmal bekräftigt, dass sie keine schwarz-grüne Koalition will. Und grüne Politik ist ja nicht nur Energiepolitik, sondern das ist ja viel mehr. Da geht es eben auch um Menschenrechtspolitik, um Sozialpolitik, um eine Wirtschaftspolitik, um eine Steuerpolitik, um eine Europapolitik, wo wir auch noch wahnsinnig viele Differenzen mit der CDU haben. Und deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt eine Öffnung, was schwarz-grüne Koalitionsbestrebungen angeht, war.
Jo, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören mal wieder. Und übrigens, ihr findet uns vielfältig im Netz. Die ZIPFM-Website etwa unter zip-fm.net. Dort dann auch Links zu ZIPFM auf Twitter und Identica oder auch Hinweise zum Podcast. Und überall dort dann auch weiterführende Links zu unseren heutigen Beiträgen, beispielsweise zur vorgestellten E-Petition. Macht's gut also. Ciao.